Puls.
Warum ist es so?
Die Frage.
Ein Reporter, 2 Wochen Recherche.
Eine Frage. Muss ich Angst vor Hackern haben?
Los geht's.
Gratis WLAN. Nur heute.
Hey, coole Idee.
Ja, hervorragend.
Gratis WLAN.
Gratis WLAN, da haben wir es ja. Und wir müssen es auch mal checken, ob das funktioniert hier gescheit.
Warte.
Wie bitte?
Das habe ich noch nie gesehen.
Du wurdest gehackt. Wieso wurde ich gehackt?
Du wurdest gehackt.
Oh Gott, Michael, muss ich jetzt auch Angst vor dir haben? Hast du mich auch schon gehackt?
Verrate ich noch nicht.
Aber die armen Menschen, oder, die wir da gerade gehört haben, die haben sich in dein Betrüger-WLAN eingeloggt.
Ganz genau. Es ist wie so oft. Also die bösen Dinge, die kommen erstmal ganz harmlos daher. Ich habe hier ganz viele bunte Luftballons um mein Fahrrad gebunden. Habe auch so ein riesiges Pappschild. Da steht drauf, gratis WLAN, nur heute. Und bin damit hier an Münchner Badesee und suche mir wirklich Opfer, die sich mal bei meinem super-duper WLAN einloggen.
Ja klar, wie wir das halt gerne mal so machen. Ah cool, offenes WLAN, rein damit.
Das Ding ist, wenn man sich aber bei mir einloggt, da kommt da im Browser erstmal die Meldung, du bist gehackt worden. Und wenn ich böse werde, dann könnte ich jetzt dann auch die Daten von den Leuten abziehen.
Ja, scheiße.
Ist mein Handy, Mann, mein Baby, Mann.
Ist es jetzt scheiße für mich?
Du könntest meine ganzen Bankdaten abrufen.
Dann schreibe ich an all deinen Freunden einfach eine Nachricht mal, oder?
Guck, was du meiner Ex-Freundin schreibst.
Ich liebe dich noch.
Ja, nein, bitte nicht.
Hast du schon mal Erfahrung gemacht, dass du gehackt worden bist?
Am Facebook sowas ist schon mal passiert.
Was war da?
Keine Ahnung, ich konnte nicht mehr auf mein E-Mail zugreifen, weil mein Passwort gehackt war.
Ich hatte vor kurzem Trojaner.
Da kam dann eine Seite irgendwie, da stand auch Bundesministerium, sie haben müssen Strafe zahlen, 200, das war dann im Endeffekt nur ein Virus. Aber du, das Gefühl ist natürlich erstmal scheiße.
Mein Ex-Freund hat es erwischt, weil wir 2 Accounts drauf haben und sein PayPal-Konto wurde halt auch gehackt.
So, du siehst, vielen ist es schon mal passiert, dass irgendjemand Fremdes dann auf einmal Zugang zum Rechner oder Smartphone hatte.
Mir ist es ehrlich gesagt also zum Glück noch nie passiert. Wie ist es bei dir? Bist du neulich erst gehackt worden? Oder warum brennt dir diese Frage so unter den Fingernägeln?
Also ich bin zum Glück auch nicht gehackt worden, glaube ich zumindest. Aber die Frage, die muss sein, finde ich irgendwie, weil es vergeht kaum ein Tag, an dem man nicht von irgendwelchen Hackerattacken hört. Also Bundestag gerade, dann russische Hacker knacken Obamas E-Mail, Sony wird gehackt.
Oder die Nacktfotos natürlich von irgendwelchen Promis, die sich Hacker geschnappt haben und dann öffentlich im Netz veröffentlicht.
Genau, und zwischendrin da stecken immer wir. Da heißt es mal wieder, 18 Millionen E-Mail-Konten wurden gehackt, es gibt wieder eine Sicherheitslücke beim Flash-Player und so weiter.
Deswegen fragen wir heute, muss ich Angst vor Hackern haben? Für euch im Studio sind Kaline Thürow und Puls-Reporter Michael Badlewski. Du hast in den letzten Wochen mit Hackern gesprochen und mit Gehackten. Und du wolltest auch selbst ein Hacker werden. Mal hören, wie das geklappt hat. Wir sagen willkommen zur Frage.
Ich wurde gehackt. Mein Handy wurde gehackt. Mein Apple-Konto wurde gehackt. Mein Facebook wurde gehackt. Ich konnte nicht mehr in meine Daten rein. Alle meine Pins stimmten nicht mehr. Und dann wurde ich erpresst.
Boah, das klingt wie ein Albtraum. Wer ist das?
Also das ist Diana. Wir sitzen da im Park vor ihrer Wohnung in einem kleinen Ort in der Schweiz. Und Diana hat es wirklich übel erwischt. Also es ging los vor ein paar Monaten, hat sie auf einmal Probleme mit ihrem Mail-Account und der iCloud bekommen und dann diese Nachricht bekommen.
Hallo Diana, wir haben deine Accounts gehackt. Wenn du an diese E-Mail Nacktfotos von dir schickst, bekommst du alle Accounts zurück und wir hören auf. Wenn nicht, bestellen wir ein paar schöne neue Dildos und schicken alle deinen Freunden peinliche E-Mails und Fotos von dir. Wir erwarten Antwort, Hack Team France.
Boah, spooky, gell? Wir erwarten Antwort. Und was noch unheimlich ist, diese Nachricht, die kriegt sie von ihrer eigenen E-Mail-Adresse.
Und sag, Michael, dieses Hack-Team France, hat Diana irgendeine Idee, wer dahinter stecken könnte und wer da genau Nacktfotos will von ihr?
Ja, also ich habe am Anfang auch gedacht, das muss ja jemand sein quasi, den sie kennt, weil wer will sonst Nacktfotos haben? Aber sie kann sich nicht überklären, sie schließt auch einen persönlichen Angriff wirklich aus und sie glaubt, der Trick dabei ist, die wollen gar nicht Diana nackt sehen, sondern die können sie mit den Nacktbildern dann einfach viel besser gegen Kohle erpressen.
Und kam es da noch dazu? Also kam da noch mehr als die E-Mail von den Hackern?
Ja, sie hat dann auch bei Facebook noch eine Nachricht bekommen. Das ist genauso absurd eigentlich, weil die Nachricht kommt wieder von ihrem eigenen Facebook-Account. Also du loggst dich ein und kriegst eine Nachricht bei Facebook von dir selbst. Ich wusste gar nicht, dass das überhaupt möglich ist.
Nee, ich kenne das auch nur bei E-Mails. Aber diese Mail haben dann die Hacker geschrieben, weil sie jetzt Zugang zu ihrem Account haben.
Genau. Hast du das da oder kannst du mir das mal zeigen? Das ist jetzt hoffentlich nicht der Erpresser.
Nee. Hier, siehst du? Das bin ich.
Hallo Diana, wir haben dich komplett gehackt. Wenn du deine Accounts zurück willst und wir aufhören sollen, dann schick uns ein Nacktfoto von dir an. Und das ist deine
E-Mail-Adresse. Das ist meine alte E-Mail-Adresse.
Auf die du nicht mehr zugreifen konntest dann.
Ich kann schon zugreifen, aber der andere ja auch. Also lass ich es lieber.
Hast du irgendwann mal gedacht, okay, ich schick den irgendeinen Fake? Oder?
Nee.
Okay?
Nee. Gut, die nackte Hand habe ich mir überlegt mit dem Mittelfinger, aber das ist auch schon wieder zu viel Haut.
Fühlt sich das dann so an wie ein Einbruch oder weil das ja so privat ist?
Ja, der sitzt in meiner Wohnung. Das fühlt sich so an, ja. Der hat einen Schlüssel in meiner Wohnung und den nutzt er.
Unheimlich. Hat Diana es den Hackern denn irgendwie besonders leicht gemacht? Hat sie irgendwas falsch gemacht? Leichte, ratbare Passwörter oder irgendwie sowas?
Genau sowas dachte ich am Anfang auch. Wie schwer war dein Passwort?
Schwer.
Echt?
Schwer, ja. Es ist kein Wort, keine Bedeutung. Es sind kleine Großbuchstaben, Zahlen, Punkt, Komma. Solche Passwörter habe ich gesetzt.
Aber irgendwo musst du dir dann was eingefangen haben, oder?
Ja, ich glaube schon, aber ich kann dir nicht sagen, wo. Ob ich im Facebook irgendwo auf eine falsche Seite geklickt bin oder als ich im Ausland war und im Hotel das Bluetooth betätigt habe. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Okay, aber jetzt wurde dein Account gehackt. Was macht man denn dann? Also geht man dann zu Facebook und sagt, hey Leute, ich habe hier ein Problem?
Ich bin direkt zur Polizei, ja. Und vor allem zu Apple, weil meine iCloud war ja auch gehackt. Die habe ich jetzt abgehängt. Also mit Apple habe ich telefoniert. 1,5 Stunden haben wir telefoniert, um das so hinzukriegen, dass ich wieder her bei meiner iCloud bin und die abhängen konnte. Also ich habe angerufen und es war nicht einfach nur, ach okay, wir müssen das und das und das machen und dann ist das Problem gelöst, sondern es war anstrengend auch für ihn am Telefon die Lösung zu finden, wie man jetzt das am besten machen kann, weil der Hacker war irgendwie immer wie ein Schritt weiter.
Aber irgendwie, also ich würde mir noch denken, so, ich gebe schon 8, wo ich draufklicke, ich habe auch komplizierte Passwörter, also kann mir eigentlich nichts passieren.
Nee, das kann jedem passieren. Das habe ich auch für mich gedacht. Ich schaue ja, wo ich hinklicke. Ich will ja nicht, dass mir sowas passiert. Ich laufe ja nicht rein. Ich möchte das nicht. Und trotzdem ist es mir passiert. Du hast keine Sicherheit. Du kannst das Passwort noch so toll machen. Gut, vielleicht müsstest du es jeden Tag wechseln. Vielleicht hättest du da eine Sicherheit. Aber vielleicht auch nicht.
Diana sagt also, es kann jedem passieren, dass er gehackt wird.
Sie hat gesagt, dass sie auch zur Polizei gegangen ist. Was haben die denn gesagt? Konnten die ihr irgendwie helfen?
Also wirklich helfen, da konnte man ihr nicht. Also ihr Handy wurde zwar beschlagnahmt, da wurde dann geschaut, ob da irgendwelche Trojaner drauf sind, aber wirklich was gefunden hat die Polizei nicht. Das einzig Gute jetzt an der Geschichte von der Diana ist, dass bis jetzt auch nichts Schlimmeres passiert ist. Also vielleicht wollten die Hacker einfach mal austesten, wie weit sie bei ihr mit Drohungen gehen können. Und man muss auch klar sagen, es gibt sicher andere Menschen, die aus lauter Angst dann wirklich Nacktbilder schicken.
Was ist da passiert und wie zur Hölle kommen Hacker auf die Idee, irgendwelchen Leuten von ihren eigenen Mail- und Facebook-Accounts Nachrichten zu schicken, um sie zu erpressen? Um das rauszufinden, wolltest du auch mal selbst zum Hacker werden, Michael?
So schaut's aus. Ich wollte es zumindest versuchen.
Ich nehme an, da kann man nicht eben so mal schnell einen Wochenendkurs besuchen. Deswegen, wie bist du es angegangen?
Also als allererstes brauche ich natürlich Opfer. Also ich brauche Menschen, die sich überhaupt hacken lassen. Und für so ein Experiment brauche ich dann auch ihre Zustimmung, denn man muss ganz klar sagen, anders dürfte ich sowas auch gar nicht. Also das Vorbereiten des Ausspähens und Abfangens von Daten, das ist eine klare Straftat.
Das heißt also, du brauchst Freiwillige.
Hack me if you can.
Episode 1. Entschuldige, darf ich dich mal kurz hacken?
So, jetzt geht's los. Servus, hier ist Michael. Ich bin, scheiße, ich arbeite für die Puls-Reportagesendung Die Frage. Und, wie sage ich das jetzt am besten? Ich habe mit euch ein Datenschutzexperiment vor. Ich möchte eure E-Mails lesen, ich möchte sehen, was ihr so für Daten auf dem Rechner habt und es dann schön alles so auslesen, weil ich bin ein ziemlich neugieriger Typ. Kein Problem, oder? Ich habe die ganze Zeit versucht, das Wort Hacken nicht zu erwähnen. Schreib mir doch einfach mal eine Mail an redaktion@deinpuls.de oder hier auf Facebook eine private Nachricht. Aber es ist total harmlos und am Ende, glaube ich, wird es für uns alle total spannend.
So starte ich meinen Aufruf an alle Freunde von der Frage auf Facebook. Ich gebe zu, das Ganze klingt etwas nebulös und auch verwirrend. Und nachdem ich das Video aufgenommen habe, da habe ich eine große Befürchtung.
Ich merke es echt schon, wenn ich das Ding aufnehme, dass da niemand dann mitmacht.
Falsch gedacht.
Einerseits schreibe ich mit einem mulmigen Gefühl, aber andererseits finde ich super interessant.
Bevor ich mein Okay gebe, würde ich schon gerne wissen, auf was ihr zugreifen wollt.
Hallo, liebes Puls-Team. Ich würde gerne bei eurer Datenschutzrecherche mitmachen.
Anscheinend sind viele genauso neugierig wie ich, ob ich sie hacken kann. Was ich bis jetzt habe, ihre E-Mail-Adresse. Mehr nicht. Und da ich eigentlich auch keine Ahnung vom Hacken habe, fange ich erstmal an, alles über die Personen rauszufinden. Nach einer kurzen Google-Recherche scheinen mir zwei Typen am vielversprechendsten. Ich darf vorstellen, das ist Christian.
Was jetzt bleibt, ist die Euphorie für Neues.
Ob er immer noch von Euphorie singen wird, wenn ich ihn dann erstmal gehackt habe? Christian hat eine Band. Sie heißt Damion und Freunde. Sie kommen aus Gemünden bei Würzburg. Sein Facebook-Profil ist recht ergiebig. Urlaubsfotos, Bandproberaumfotos, beste Kumpelfotos und so weiter.
Es kommt mit der Zeit.
Mein zweites Hacking-Opfer soll Marvin werden.
Danke für die Nominierung, jetzt hat es mich leider auch erwischt. Nur trinke ich im Internet oder in Facebook kein Bier auf Ex.
Das hier ist ein Video von Marvin zur Bier-Ex-Challenge damals. Auch dieses Video ist dankenswerterweise frei zugänglich auf seinem Facebook-Account. Marvin kommt aus einer kleinen Stadt in Bayern. Er sieht ein bisschen aus wie der Sänger von Milky Chance und er spielt scheinbar ziemlich erfolgreich Eishockey. Ich schätze Marvin auf 20. Er arbeitet im sozialen Bereich und er hat einen ganz guten Musikgeschmack.
Schon in der Schule ließen sie mich spüren, dass ich anders bin als alle anderen.
Okay, zwei Opfer habe ich jetzt schon mal. Marvin und Christian. Aber damit habe ich jetzt auch mein erstes großes Problem. Wie fange ich überhaupt an mit dem Hacken?
Hack me if you can.
Episode 2. Krass, im Fernsehen sieht es mit dem Hacken immer so einfach aus.
Ich will erst mal sehen, wie weit ich allein als Hacker komme. Wenn ich mit YouTube-Tutorials lernen kann, wie ich meinen Fahrradreifen flicke, dann komme ich da ja wohl auch in Sachen Hacker weiter, oder?
Today I'm gonna show you guys how to be a computer hacker.
Dieser Clip hat fast 4 Millionen Aufrufe und erklärt mir auch gleich, was es für Vorteile hat, ein Hacker zu sein.
First of all, it makes you look cooler in front of people, including your friends and family.
Das Einzige, was ich in diesem Video lerne, ist, wie ich meinen Desktop so verändere, dass ich wie ein Hacker wirke und dann ein paar sinnlose Befehle eingeben kann.
Whenever anybody comes over to the computer, they know not to fuck with you, okay? Because he's clearly got something going on here, all right?
Nächstes Tutorial bitte.
How to become a hacker. Think of it as being the MacGyver of code. Now, traditionally, that has meant you go through a 4-year computer science engineering program.
4 Jahre, um programmieren zu lernen? Okay, die Zeit habe ich nicht. Vielleicht geht's mit diesem Video schneller.
Herzlich willkommen zu meiner Hacker-Serie. Wenn man halt wirklich hacken lernen will, ist das halt kein Projekt, sondern mehr ein Prozess, was nie aufhört. Darum nenne ich ja das Serie.
Okay, bei YouTube komme ich wohl nicht weiter. Auf der Website des Kölner Chaos Computer Club lese ich einen der offenbar wichtigsten Texte zum Hacking. Wie wird man ein Hacker von Eric Steven Raymond?
Hacken ist eine Einstellung und eine Fertigkeit, die du dir selbst beibringen musst. Du wirst herausfinden, dass echte Hacker bereit sind, dir zu helfen. Du darfst nur nicht erwarten, dass sie dich beachten, wenn du darum bettelst, all ihr Wissen zu bekommen.
So langsam wird mir klar, ich habe einfach nicht genug Zeit, um ein richtiger Hacker zu werden. Dann buche ich mir halt einfach einen. Ich finde die Seite Hackers List. Auf der Homepage steht fett:
Miete dir professionelle Hacker.
60 angebliche Hacker lächeln mich an. Natürlich alles Stockfotos, aber nach einem schnellen Login zeigt sich, hier suchen echte Menschen die Hilfe von Hackern.
Ich möchte den geheimen Hotmail-Account meiner Freundin hacken. Ich glaube, sie schreibt mit ihrem Ex.
Auf dem Server meiner Schule müssen meine Noten geändert werden.
Ein Mädchen hat meinen Facebook-Account gehackt und die Seite mit 112.000 Likes gelöscht. Jetzt möchte ich ihren Account löschen lassen.
Das alles ist ziemlich creepy. Die Leute bieten bis zu $1,000 fürs Schnüffeln und Fertigmachen. Aber irgendwie habe ich ein komisches Gefühl bei der Seite. Das ist doch ein Riesen-Fake. Ich probiere es aus. Ich suche jemanden, der mir einen Facebook-Account hackt, ohne dass die betroffene Person davon etwas mitbekommt. Schon nach ein paar Minuten meldet sich ein gewisser Rextor Hacksor. Er verweist auf seinen super Service.
We provide the best certified hackers available combined with talent and the highest level of privacy and confidentiality to our clients.
Ich chatte mit Rextor oder wie auch immer der heißt. Und dann kommt er schnell zur Sache.
Wir können dir helfen, jeden Facebook-Account zu cracken. Wir verlangen $300 zahlbar via Bitcoins.
Tja, Rackstore, ich muss sagen, ich glaub dir einfach nicht. Sobald ich die $300 überweise, werde ich wahrscheinlich von dem Geld nie wieder etwas wiedersehen. Kluge Taktik eigentlich. Leute, die andere hacken wollen, selbst abzocken. Der nächste Hacker, der sich dann meldet, ist Jarvis. Ich biete ihm $50.
Hey, hier geht's um Facebook-Hacking, nicht darum, einen Account zu erstellen. Normalerweise verlange ich $500 dafür, aber dir gebe ich's für 400. 30% Vorauszahlung.
Ich will aber einen Beweis von ihm sehen, dass er wirklich Facebook-Accounts hacken kann. Von ihm kommt aber nur:
Zurzeit gibt es aber keine Methode, um die Vertrauenswürdigkeit einer Person zu messen. Also, wenn du mir vertraust, werde ich mich an die Arbeit machen.
Schon klar. Hackers List scheint eine Seite von Betrügern für Betrüger zu sein. Hier verschwende ich meine Zeit. Und ganz ehrlich, ich checke, dass ich ziemlich naiv da rangegangen bin. Am Anfang habe ich mir vorgestellt, dass Hacker irgendwie auf einen Computer eindringen können. Einfach so. Aber es ist gar nicht so einfach. Und ich habe auch gerade keine Ahnung, wie ich weitermachen soll. Aber dann bekomme ich einen entscheidenden Hinweis. Es ist keine Website, die ich hacken muss. Ich muss den Menschen hacken.
Okay, und woher kam dieser Tipp?
Ja, der kam von ein paar Informatikstudenten in Furtwangen, die im Studium eigentlich wenig anderes Zeug machen, außer die Sicherheit von Systemen zu testen. Aber man könnte auch sagen, sie hacken halt.
Du musst den Menschen hacken und nicht die Website. Was sie damit meinen, das lassen wir uns natürlich gleich noch ein bisschen genauer erklären hier.
Enttäuscht, dass die Skimasken habt ihr irgendwie zu Hause gelassen heute?
Skimasken haben wir zu Hause gelassen und die Anonymous-Masken haben wir auch zu Hause gelassen.
Ich dachte, das gehört zu jedem Hacker dazu.
Ich hoffe, hier wird noch ein Filter drüber. Ja.
Hacken ist ja jetzt nicht nur im dunklen Keller sitzen und mit der Skimaske ja Leute angreifen, sondern ja, das Social Engineering gehört halt auch dazu. Also man muss nicht nur die Technik verstehen, sondern halt auch ein bisschen, wie die Leute denken. Das ist so ein bisschen Psychologie ist da halt auch mit dabei.
Alright, sind das jetzt die Typen, die dir gesagt haben, es geht nicht darum, Websites zu hacken, sondern Menschen zu hacken?
So ist es. Also genauer sind es Felix, Patrick und Eduard. Das sind drei Studenten, mit denen ich hier an der Hochschule Furtwangen zusammensitze. Wir hocken da gerade in einem PC-Raum an ihrer Hochschule. Um uns herum, wie du es dir vorstellen kannst, sind natürlich lauter Rechner, aber es kommt auch ein bisschen Tageslicht rein. Und man kann sagen, von den dreien hat Patrick eigentlich am meisten Plan. Der hätte es eigentlich auch gar nicht mehr nötig zu studieren. Der hat schon eine eigene Sicherheitsfirma. Er weiß wahnsinnig viel über Hacken, über Angriffe und natürlich auch über Sicherheitslücken, denn er war auch schon bei vielen großen Firmen im System.
Bei Google, bei PayPal öfters.
Super! Bei PayPal habe ich auch einen Account, bei Google auch. Okay?
Ja.
Was hast du da gefunden?
Es nennt sich Cross-Site-Scripting. Sozusagen, ich kann in deinem Browser was ausführen. Also ganz abstrahiert gesagt, dein Account hätte mir gehört.
Mein PayPal-Account?
Dein PayPal-Account hätte mir gehört.
Wie funktioniert das?
Ich kann in die Seite von PayPal Code injizieren. Also ich kann den normalen Funktionsumfang von PayPal so erweitern, dass das dann einfach das macht, was ich will und nicht das, was sein sollte. Und da hast du in dem Moment, wo du deine PayPal-Konto aufrufst, überhaupt keine Kontrolle mehr drüber, weil das in dem Moment, wo du dich einloggst, schon ausgeführt wird. Du kriegst eine E-Mail und da steht dann, Patrick hat in die Rechnung geschrieben. Und denkst du, ja, wer ist Patrick? Du loggst dich bei PayPal ein. Und in dem Moment, wo du dich einloggst, bekomme ich deine Daten geschickt.
Ich merke schon, da haben wir es echt mit einem Profi zu tun.
Wobei man sagen muss, das sind Sicherheitslücken, die dann auch wieder geschlossen werden. Aber Patrick hat sich eben darauf spezialisiert, solche Lücken erstmal zu finden. Das ist übrigens auch eine ganz, ganz eigene Hacker-Szene. Also es gibt viele Portale, wo eben Firmen wie PayPal oder Snapchat oder Twitter dann auch Kohle zahlen, wenn Leute diese Lücken finden.
Klar, weil die erst gefunden werden müssen, damit sie die Lücken dann wieder schließen können.
Jo, so ist es. Und Patrick, der hat mir auf seinem Rechner dann auch seinen aktuellsten Fall gezeigt. Da hat er bei einer großen, großen Jobbörse ebenfalls eine Schwachstelle gefunden.
Wie findet man so eine Sicherheitslücke? Das klingt irgendwie so. Was machst du nachts so?
Was mache ich nachts so, außer schlafen? Genau sowas. Also genau diese Seite hat halt ein Programm ausgeschrieben und die haben gesagt, hey Leute, wenn ihr Sicherheitslücken findet, schickt die uns, ihr bekommt Kohle dafür. Da habe ich mich mal eines Nachts hingesetzt und das ausprobiert und das hat wunderbar funktioniert.
Wie viel Kohle kriegt man dann dafür, wenn man sowas findet?
Die Lücke waren 1200 Dollar. Das ist ja nicht so, man geht nicht zwei Minuten an irgendwas hin und kriegt sofort Ergebnisse, sondern manchmal muss man wirklich auch wochenlang tief bohren, damit man an Ergebnisse kommt, die zufriedenstellend sind.
Und obwohl Patrick eigentlich ganz genau weiß, wie Hacker arbeiten, wäre er selbst neulich fast auf einen reingefallen. Und zwar, das war mit einer E-Mail, wie wir sie alle garantiert schon mal bekommen haben. Also irgendwas mit deinem PayPal-Account musst du ändern.
Dann habe ich die E-Mail bekommen und ich habe am Anfang auch drauf geschaut, habe gesagt, ja, das muss PayPal sein. Und dann schaue ich genauer hin und dann irgendwo haben die mit verschiedenen Operatoren in der URL oben was gemacht, dass die anders aussah. Und irgendwie dachte ich dann, das ist komisch. Ja, und es war im Endeffekt nicht PayPal. Und ich wäre auch fast drauf reingefallen.
Boah, aber nur fast. Was hat Patrick denn gemacht? Hat er zurückgehackt?
Ja, genau das hat er gemacht. Also das war natürlich Pech für die Betrüger, dass ausgerechnet an Hacker dann so eine Betrugsmail geht. Mhm. Patrick hat sich dann die Attacke genau angeschaut und gesehen, dass die PayPal-Phishing-Mail über die Domain einer australischen Künstlerin gesendet wurde.
Und die steckt hier irgendwie mit den Hackern unter einer Decke?
Nee, die hatte davon gar keine Ahnung, was da passiert. Es ist ganz normal. Für solche Angriffe wird nämlich einfach irgendeine Homepage missbraucht, damit man dann auch Spuren verwischen kann.
In 90% der Fällen ist es so, bei Phishing-Seiten, die kapern irgendwelche normalen Websites durch eine Sicherheitslücke und platzieren dann ihr Zeug da drauf. Und dann hoffen sie, solange es nicht jemand merkt, wandern dann alle Phishing-Daten zu denen. Und dann habe ich mir das angeschaut, habe die Sicherheitslücke gefunden, die er gefunden hatte. Und bin über das gleiche Verfahren sozusagen reingekommen, habe dann aber die Daten für ihn unzugänglich gemacht. 40.000 PayPal-Zugänge hatte der da in seiner Datenbank drin stehen. Und die habe ich mir dann genommen, gelöscht.
Nee, ich dachte, du hast es. Habe ich mir genommen, Geld abgehoben, danach gelöscht.
Nee, ich habe mir die Datenbank, dann habe ich mir runterkopiert, die Sachen gelöscht, damit er halt auch nicht mehr hinkommt, also der Betreiber von der Seite, irgendjemand aus dem, ich weiß es gar nicht, osteuropäischen Raum. Und hab das dann an PayPal geschickt.
Das Lustige an Patrick ist, dass er das immer so selbstverständlich erzählt, total, was er da gemacht hat. Aber ich muss es jetzt echt nochmal wiederholen. Also es war für mich der Hammer. Da hatte also jemand 40.000 PayPal-Accounts.
Zum Beispiel haben wir hier die E-Mail-Adresse, sein Passwort.
Name plus drei Ziffern.
Genau.
Classic.
Standard.
Vor allem ist es, glaube ich, auch noch sein Vorname, ne?
Ja, ja, das ist sein Vorname. Also Johnny aus Kanada hat wohl nicht den größten Einfallsreichtum bei Passwörtern gehabt. Und dann halt auch noch so Informationen wie eine Kreditkartennummer, das Ablaufdatum und natürlich auch die Verifikationsnummer, die dreistellige. Da findet man halt auch wirklich Leute aus der ganzen Welt, hier aus England, die Carrie, auch mit ihrer Kreditkarte natürlich hinterlegt.
Ja. Ach geil, zum Teil ja auch noch die Nummer, Telefonnummer, okay.
Ja, ja, also da ist alles wirklich drin dabei, was ein Angreifer, sage ich mal, brauchen könnte, um dir das Leben richtig unschön zu machen. Und alles, was man eigentlich braucht zum Bestellen im Internet. Und jetzt könnte man natürlich an der Stelle noch viel weiter gehen. Man könnte sich in seinen Hotmail-Account einloggen. Man könnte probieren, ob das Passwort, das er hier verwendet hat, auch da funktioniert. Warum nicht? Und dann bei Hotmail schauen, vielleicht macht er noch Online-Banking. Vielleicht können wir irgendwie auch der Kreditkartenfirma sagen, du, pass auf, wir haben da gerade einen größeren Geldbetrag abgebucht, das passt alles. Also macht euch da keine Sorgen, sperrt die Kreditkarte bitte nicht.
Ja, aber es ist jetzt ja auch nicht nur so, dass es darum geht, jetzt von diesen 40.000 eine Person dann besonders da als Ziel sich vorzunehmen. Man kann einfach diese Datensätze verkaufen. Also je vollständiger so ein Persönlichkeitsprofil ist, desto mehr Geld kriegt man.
Aber wie verkaufe ich das denn wo?
Ja, das gibt's alles im Schwarzmarkt.
Oder du machst halt einen schönen Urlaub mit deiner Kreditkarte.
Wieso hast du das eigentlich nicht gemacht?
Ja, wäre einfach gewesen, ja. Aber da spielt halt immer noch eine gewisse Ethik mit.
Was ist nochmal die Ethik?
Kann man unterschiedlich auslegen, finde ich. Aber ich finde gerade, wenn es jetzt darum geht, eine arme Person, sage ich mal, jetzt noch irgendwie auszunehmen durch das, was ich kann, das wird einfach meinen Grundsätzen widersprechen.
Glaubst du, dass die besseren Hacker zur guten Seite gehen oder zur bösen Seite?
Die besseren gehen, glaube ich, zur guten.
Einen leichten Angriff zu machen, das kann im Prinzip jeder. Also auf die dunkle Seite, sage ich mal, kommt man ganz leicht. Ich denke halt auch, sobald man halt einen gewissen Erfahrungsschatz gesammelt hat, sich ein bisschen auskennt, ich glaube, dann ist es auch von der Technik her, was man da kennt, die Verantwortung, die man dann halt einfach hat. Da tendiert einen schon eher zur guten Seite, sage ich mal.
Ein bisschen abstrakt gesagt, nur weil ich eine Waffe habe, muss ich ja noch lange niemanden erschießen.
Tja, für einen Hacker stellt sich also immer die Frage, was mache ich eigentlich mit meinem Wissen? Zu welcher Seite möchte ich gehören? Zur Bösen oder zur Guten?
Die Studenten aus der Hochschule Furtwangen, die haben es schon geschafft, bei PayPal oder Google Sicherheitslücken aufzudecken. Die, muss man also sagen, gehören eindeutig zu den Guten.
Aber sowas von. Die würde man klassischerweise als Whitehead-Hacker bezeichnen. Also ein Whitehead-Hacker, der macht nichts Illegales. Man könnte auch ganz allgemein mal über die guten Hacker sagen, dass das einfach Menschen sind, die kreativ mit Technik umgehen. Und es gibt ein berühmtes Zitat von Wow Holland vom Chaos Computer Club. Das heißt, Zitat, ein Hacker ist jemand, der versucht, einen Weg zu finden, wie man mit einer Kaffeemaschine Toast zubereiten kann.
Ja, sie erobern sich einfach so ein bisschen die Technik ein Stück weit zurück, oder? Also wir sind ja den ganzen Tag im Netz unterwegs. Die wenigsten von uns wissen aber, wie das Zeug funktioniert, das wir da eigentlich jeden Tag benutzen. Bei den Hackern ist es dann aber anders.
Absolut. Und wir hätten garantiert nicht so tolle, schöne Open-Source-Software wie den Firefox zum Beispiel, wenn es nicht die ganze Hackerbewegung gäbe. Oder auch, denk mal an Chaos Computer Club, das sind ja auch Leute, die meistens ein bisschen früher über Fragen nachdenken, die dann unsere Gesellschaft, die digitale Gesellschaft, in der wir leben, irgendwie prägen werden.
Mhm. Aber dann gibt es ja auch noch die dunkle Seite.
So ist es. Die nennt man dann Black Hats, die mit dem schwarzen Hut, genau, im Kontrast zu dem weißen. Und Black Hats, die sind einfach kriminell, die versuchen, Daten zu stehlen von Regierungen oder Unternehmen und natürlich auch mit Hacks Geld zu machen.
Da sind wir dann auch wieder bei Diana, oder die wir am Anfang der Sendung gehört haben.
Ich wurde gehackt.
Sind das Black Hats, die Diana gehackt haben?
Ja, schwer zu sagen. Also bei Diana vermute ich mal, dass es eher Script-Kiddies waren. Das ist nämlich auch noch so eine Unterkategorie. Also Script-Kiddies sind Leute, die sind jung, sind irgendwie so, also Kiddies quasi, und haben auch eigentlich nicht so den Plan davon, was sie da anrichten. Die arbeiten mit vorgefertigten Bausteinen oder Trojanern, die sie irgendwo runtergeladen haben und damit versuchen, möglichst viel Kohle abzuziehen.
Okay, ich stelle mir so einen Script-Kiddie dann vor wie einen pubertären Nachwuchshacker, der sich irgendwann vielleicht später mal entscheidet, ob er ein Blackhead wird oder ein Whitehead.
Ja, der Script-Kiddie, das glaube ich, wird eher selten zum Whitehead. Also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht noch zum Greyhead schafft. Das sind nämlich die Hacker dazwischen, also die zum Erreichen eines höheren Zieles auch mal was Illegales machen.
Ach verdammt, ich sehe schon, es ist wahnsinnig kompliziert in der Hackerwelt, eigentlich genauso wie in der echten Welt. Es gibt nicht nur schwarz und weiß, es gibt auch grau.
Genau, und über einen Hackertypen haben wir noch gar nicht geredet, den Hacktivisten.
Greetings, citizens of the world. We are Anonymous. Operation ISIS continues. We are hackers, crackers, hacktivists, fishers, agents, spies, or just the guy from
Wir kennen sie alle, die Hacktivisten von Anonymous. Jeder kann ja unter dem Namen Anonymous Aktionen starten und häufig kämpfen da Leute unter einer Anonymous-Flagge für politische Ziele. Das hier, was wir gerade noch im Hintergrund hören, das ist übrigens eine Kriegserklärung an den Islamischen Staat. Und bei Anonymous kann man sagen, da gibt es ein paar, die echt was drauf haben, aber auch ganz viele Script-Kiddie-Mitläufer.
Okay, jetzt lass uns aber mal wieder zurück zu dir kommen, Michael. Du wolltest für diese Sendung ja auch mal ein Hacker werden. Und ich vermute jetzt mal, wenn du das überhaupt irgendwie hinbekommen hast, dann bist du vermutlich mehr ein Script-Kiddie geworden, oder? Und sonst nichts.
Ja, also am Anfang war ich selbst davon meilenweit entfernt. Ich habe da jemanden gebraucht, der mich da überhaupt mal in diese Szene einführt.
Und diesen jemanden, den lernen wir gleich kennen hier in der Frage, muss ich Angst vor Hackern haben?
Okay, jetzt sind wir gleich da. Das ist krass, das ist echt totale Pampa hier. Also es ist, okay, ein paar Menschen sind auf der Straße, aber sonst ist irgendwie nichts los, lauter Geschäfte, die schon längst zugemacht haben. Aber wir treffen uns am Marktplatz und hier treffe ich mit Matthias und der will uns so ein bisschen einführen in die ganze Script-Kiddie-Szene.
Okay, da treffen sich also die Nachwuchshacker in der Pampa auf dem Marktplatz.
Also ich bin da in Geringswalde, das ist eine kleine Stadt in Sachsen und ja, das fühlt sich wirklich überhaupt nicht nach Hacken an. Das fühlt sich eher so nach Senioren und ganz, ganz langsamer Internetverbindung an. Aber auf diesem Marktplatz, da kommt mir ein junger Mann entgegen, der hat sehr, sehr, sehr lange schwarze Haare und das ist Matthias Ungetüm. Ja, ich sag's jetzt einmal, der heißt wirklich so.
Hey,
Ich bin Michael.
Ah, gut hergefunden?
Jo, hat gepasst. Was macht man, wenn man hier aufwächst?
Langeweile schieben. Ich habe ziemlich viel Mist gemacht. Hast halt nichts zu tun.
Klassiker irgendwie, oder? Eine kleine Stadt, Langeweile und Scheiße bauen.
Tja, dabei hast du was zu tun, Michael. Du willst nämlich Hacker werden. Wir haben ja vorhin schon gemerkt, so ganz einfach ist es nicht. Die Profis, die du schon getroffen hast vorhin, die sind alle gestandene Informatikstudenten. Für dich geht's jetzt aber in die Script-Kiddie-Szene, also zu den jungen Typen, die an ihren Rechnern einfach mal so rumprobieren, was sie hacken können und ja, rumprobieren, wie viel Fame und Kohle sie dabei machen können. Ist Matthias Ungetüm auch so ein Script-Kiddie?
Nee, jetzt nicht mehr, aber er hat auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lange Erfahrung da drin.
Das heißt, er ist jetzt gar kein Kiddie mehr?
Nee, der Matthias ist 26.
Aber wohnt immer noch da, wo er aufgewachsen ist und seine ersten Hacks gemacht hat damals?
So ist es. Wir laufen da auch gerade durch die Straße und muss sagen, also wenn man mit ihm unterwegs ist, der fällt schon ein bisschen auf mit den langen Haaren, hat auch seine Laptop-Tasche dabei und wir kommen da gerade an seiner alten, ehemaligen Schule vorbei. Das ist ganz lustig, weil da hat er mir erzählt, dass in die Schule gehen und so, das war wirklich für ihn nie wichtig.
Ja, ich habe halt meine Zeit ganz anders vertrieben als mit Schule, ne? Meistens mit Hacken. Das war eigentlich schon immer ein bisschen so, dass ich so mit Rechnen, ne? Ich habe dann auch angefangen, mir irgendwann selber einen zusammenzubauen. Das habe ich meistens so mit Schrottteilen gemacht oder was irgendjemand übrig hatte. Und dann irgendwann zwischendrin so, ging es los, dass wir Internet bekommen haben. Ich würde jetzt nicht sagen, es war ein Fehler, aber es hat mir auf jeden Fall erstmal das Leben gefesselt.
Das klingt so, das war ungefähr so dein persönlicher Mauerfall.
Ja, genau, genau. Echt? Das war regelrecht schlimm teilweise. Ich saß den ganzen Tag davor, ich weiß noch, es gab noch riesen Ärger mit meinen Eltern, weil ich habe dann auch nicht mehr geschlafen, wirklich. Ich habe da nächtelang durchgemacht.
Wie ging es dann weiter? Wie bist du dann so in die Hacking-Szene reingekommen?
Ja, es ging schon damals los, schon bei den ersten paar Tagen. Ich habe direkt damit angefangen, nach Trojanern und allem möglichen Zeug zu suchen. So alles, was man sucht, wenn man total naiv ist dabei.
Hauptsache was kaputt machen.
Ja, so ungefähr, genau. Aber eben noch so dieser Kitty-Bereich, da bin ich total drauf hängen geblieben. Das ging bestimmt 2-3 Jahre, ging das dann so weiter, dass ich immer auf diesen Foren war, quasi mich in dem Genre immer ein bisschen weitergebildet habe. Dann irgendwann später ging es dann los, dass ich dann, ich sag mal, so Hacks gemacht habe, die dann nicht mehr so ganz egal waren. Wo ich mich dann auch mehr oder weniger absichtlich bei erwischen lassen habe.
Zum Beispiel?
Also ich hatte zum Beispiel ein Forum gehackt und habe das aber wirklich demonstrativ gesagt, das hast du nun davon so ungefähr. Und wenn man sowas macht, dann weiß natürlich jeder, wo das herkommt. Ne? Und dann ist die Ermittlung auch nicht mehr schwer.
Und dann? Was passiert dann?
Ja gut, du kriegst dann halt eine Hausdurchsuchung, ist klar. Ne? Nimmst dir deine ganze Hardware weg.
Wie alt warst du da?
Vielleicht 15, 16.
Steht die Polizei vor der Tür?
Steht die Polizei? Ja gut, was heißt, die steht vor der Tür, die geht einfach rein.
Das heißt, Matthias hat sich absichtlich schnappen lassen, nachdem er dieses Forum gehackt hat.
Genau.
Warum hat er es denn dann überhaupt gemacht?
Ja, Hacken hat ihm ganz lange so eine Art Kick gegeben, zu wissen, hier komme ich rein.
Das war auf jeden Fall gut. Das war einfach, also ich würde nicht sagen, dass es ein Machtgefühl war, aber du hast halt erkannt, dass du was kannst. Das war bei mir damals nicht so selbstverständlich. Aber für mich damals, dieses Hacken war dann doch sehr was Großes schon.
Geil.
Ja, ja, genau.
So
kann man es beschreiben. Man sitzt dann davor und denkt sich so, wie geil ist das denn, wenn man es geschafft hat.
Ne? Hast du damals deine Kohle damit verdient, dass du halt irgendwie Leute abziehst oder irgendwas verkaufst?
Ja, das waren sehr viele verschiedene Sachen. Ich sag mal, ich bin ziemlich flexibel gewesen, was das betrifft, Hauptsache Geld. Es hatte eigentlich auch ganz gut funktioniert. Also es war ein ziemlich sicheres Einkommen, teilweise sicherer als bei der Selbstständigkeit. Du hast so keine Ausgaben gehabt.
Ja, abwechslungsreiche Aufgaben, gesichertes Einkommen, keine Ausgaben. Das klingt jetzt eigentlich erstmal nach einem verlockenden Job, diese Script-Kiddie-Sache.
Tja, ist aber auch illegal.
Wie ist es denn dann weitergegangen mit Matthias, also nachdem die Polizei bei ihm auf der Matte stand?
Gut, gab natürlich einen riesen Anschiss zu Hause, kannst du dir vorstellen. Und später hat Matthias sowieso auch sein Verhalten geändert. Er hat auch gesehen, dass man mit legalen Sachen genauso Kohle verdienen kann. Und er hat jetzt, wie alle ehemaligen Hacker übrigens, natürlich eine Sicherheitsfirma. Mhm. Er kennt sich aber immer noch sehr, sehr, sehr gut aus in dieser Script-Kiddie- und Fraud-Internetbetrüger-Szene.
Verkauft er die? Ja, die verkauft er.
Bietet Accounts aller Art, einfach anfangen, sehr gerne auch größere Mengen.
DHL, Packstation, eBay, PayPal, O2-Karten, Vodafone-Karten, Visa, Mastercard, Kreditkarten, gucken wir einfach mal nach.
Du siehst, da gibt es jede Menge und diese Foren, auf denen wir da gerade sind, die wirken auf den ersten Blick, wie du dir vielleicht so eine Internetseite von 1998 vorstellen kannst. Also dann überall fette Banner drauf, da werben dann Leute für ihre Produkte. Hier kaufst du Kreditkarten, hier kaufst du Fake-Identitäten, hier kaufst du dir Trojaner und so weiter.
Du wolltest jetzt aber eigentlich gar nichts kaufen, du wolltest die Betrüger ein bisschen genauer kennenlernen. Ich nehme aber an, die werden sich dir nicht da einfach persönlich vorstellen, wenn sie lauter krumme Dinge drehen.
Nee, das war auch gar nicht so einfach. Also wir haben da auch überlegt, wie kommen wir eigentlich an die ran? Und ich muss sagen, zum Glück war der Matthias dabei und der hat mich da, wie soll ich sagen, sehr, sehr eng betreut. Und mir dann auch ein Audio-Chat gezeigt, wo ich vielleicht mit den Script-Kiddies in Kontakt kommen könnte. Das war dann tatsächlich so. Da waren zwei Jungs, die sich gerade darüber unterhalten haben, was sie mit einem geknackten PayPal-Account so machen sollen. Channel switched. Hey Leute.
Hallo. Aber ich habe das auch mal umgewandelt. Das Format hier ist besser für den Verkauf.
Frag da einfach mal nach. Um was geht's hier?
Sorry Leute, ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, wo ich gelandet bin.
Du weißt gar nicht, wo du gelandet bist. Was suchst du denn hier?
Ich suche jemanden, der mir einen Facebook-Account hackt.
Was? Hackt?
Ein Facebook-Account.
Ein Facebook-Account? Süß. Und eher noch eine Nummer weiter. Was nicht auf der Straße gehandelt wird, das wird bei uns gehandelt.
Huiuiui. Süß, Michael allein unter Hackern.
Ja, klingt ein bisschen peinlich für mich, ne? Also ich hatte wirklich keinen Plan, wo ich da reingeraten bin. Aber du hast ja auch gehört, also Matthias ist immer an meiner Seite. Man muss auch sagen, so richtig weiterhelfen konnten mir die Jungs da ja nicht. Und deswegen haben wir noch weiter gezielt Leute angeschrieben, die große Mengen von PayPal und eBay-Accounts verkaufen. Diese Leute da, die sind dann schon professioneller und die würden garantiert nicht in einem öffentlichen Audio-Chat mit mir reden. Wir haben also mit denen nur schriftlich kommuniziert und ich habe am Anfang dann erstmal so getan, als würde ich einfach was kaufen wollen.
Ich sag's jetzt mal so, ich lasse dich jetzt mit ihm schreiben.
Ja.
Ich sag dir auch gleich, wenn nichts zurückkommt, weil das jetzt ein bisschen doof wirkt, was du da gerade machst, ein bisschen naiv wirkt, darfst du dich nicht wundern.
Ja, das ist ja auch nicht schlimm dann. Ja, man kann es ja mal probieren. Wie viel willst du pro Account? Ist okay?
Jo, ich lass dich mal machen. Mal sehen, was bei rauskommt.
45 Euro für 50 Accounts. Ist das günstig?
Naja, es kommt drauf an, was für Accounts. Was hat er denn dazu geschrieben? Kleinanzeigen, Publikat mit Mail, Body. Ja, es kommt halt drauf an, wie die Bewertungen sind, ne?
Wo hast du die Daten her?
Nee, frag, wo die herkommen. Nicht, wo hast du die Daten her? Du bist nicht von der Polizei. Frag einfach, wo kommen die da oder woher hast du die oder so.
Ja,
gut. Aber nicht jetzt so in so einem perfekten Deutsch.
Woher hast du die und Klammern oder?
Mal doch mal hoffen, dass man vielleicht...
Ich kann ja auch einfach sagen, dass ich noch nie Daten gekauft habe, deswegen sicher sein möchte.
Nee, dann erzählt er dir nur Quatsch. Du darfst niemals zeigen, dass du davon keine Ahnung hast. Aus Maillisten.
Aus Shops gedammt.
Jetzt weißt du, wo sie herkommen.
Von wegen, aus Shops gedammt, das klingt wie ein Ort in Holland. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ihr da redet.
Also aus Shops gedammt, das heißt, also ich kann dir so ein Beispiel geben. Also nehmen wir mal an, jemand hackt einen Shop, also einen Klamottenladen zum Beispiel im Netz. Wenn er ihn hackt, dann meint man, der besorgt sich die Datenbank.
Okay,
das ist
und
der
hat,
Dump.
Genau, und hat damit dann alle Kundendaten.
Genau, Adresse, Telefonnummer, wahrscheinlich den Login für die Seite. Im besten Fall, wenn du es hinterlegt hast, dann auch noch die Kreditkarteninfos.
Und die will dir dieser Typ in dem Chat jetzt verkaufen für 45 Euro?
Nee, die Kreditkarteninfos hat er wahrscheinlich schon woanders verscherbelt. Hier in dem Chat geht es gerade um eBay-Accounts. Das muss ich auch erstmal so verstehen, wirklich, wie das alles läuft. Es ist nämlich so, der hat diese Datenbank. Damit hat er die Login-Daten für den Shop und nimmt dann so Checker-Programme her. Damit testet er deine Daten auch bei anderen Seiten. Das heißt also, der schaut, vielleicht hast du ja das gleiche Passwort wie im Shop auch bei Amazon. Oder bei eBay. Und wenn es dann einen Treffer gibt, dann verkauft er mir diesen eBay-Account.
Ach krass. Deswegen ist es so wichtig, dass man in seinem Account, also dass man in jedem Account, den man hat, ein anderes Passwort hat.
Ja, genau. So ist es.
Du hast aber nichts gekauft, oder? Du willst ja eigentlich was ganz anderes, nämlich rausfinden, wie die Betrüger so ticken.
Genau, gekauft habe ich nichts und ich habe dann noch jemanden gefunden, der da ziemlich groß auf der Seite im Geschäft ist. Ich habe ihn dann einfach per Chat gefragt, wie kommt man eigentlich in die Szene rein? Und das war seine Antwort.
Entweder du zahlst jemanden dafür oder du bringst dir alles selber bei, findest alles im Forum, musst nur sehr, sehr viel lesen.
Frag ihn mal, ob du das bei ihm lernen kannst. Brauchst direkt zu.
Kommt drauf an, was du lernen willst. Alles ist Fraud auf dem Board. Du wirst aber nicht alles machen können. Du wirst dich ja auf etwas fixieren, zum Beispiel faken oder carden oder filling.
Was willst du? Soll ich dir erklären, was das ist, noch vorher?
Mhm.
Okay, pass auf. Faken bedeutet nichts anderes, außer dass du, egal was du als identitätmäßig machst, alles wird gefälscht. Du nimmst immer dafür falsche Daten. Karten ist nichts weiter als einkaufen gehen im Internet, ne? Eben mit falschen Kreditkarten. Filling ist immer irgendwas füllen, meistens Bankkonten. So, auf was hast du Lust?
Faken.
Dann nimm das so rein.
Aber das ist ja die harmloseste Variante, oder? Faken.
Letztendlich ist eigentlich alles schlimm. Ich meine immer, also es ist ja immer das Problem, dass irgendjemand dafür herhalten muss, ne?
Das war das Größte, was du abgezogen hast?
Mhm. Das ist gut. Der mag dich. Wenn du mit dem noch 1-2 Stunden schreibst, bringt er dir auch die Sachen freiwillig bei. Wette ich mit dir.
Was das ist schon so ein bisschen betreutes Chatten, oder? Was ihr da macht, weil Matthias dich immer berät und alles erklärt.
Ja, aber ich finde es eigentlich ganz angenehm, dass da immer jemand dabei ist, weil es schon spannend ist, wenn man da mal mit jemandem schreiben kann, der tatsächlich Leute abzieht. Und fand ich auch interessant, was der mir geschrieben hat, nämlich, dass er sich nicht als Hacker sieht, sondern als Fraudler. Das ist auch die Fraud-Szene, die wir hier kennenlernen. Das ist für Fraud, heißt ja Betrug. Also das sind einfach die Internetbetrüger, die sich auch selbst so sehen. Und er hat mir geschrieben, dass er so zwischen 500 und 10.000 Euro, je nachdem wie es halt läuft, so im Monat verdient.
Wäre nicht so übel. Hast du dem Fraudler dann auch gesagt, dass du Journalist bist?
Das habe ich dann irgendwann schon gemacht und dachte zuerst so, Mensch, scheiße, jetzt wirft er mich natürlich sofort aus dem Chat. Aber es war gar nicht so. Der wollte sich schon erklären und da war auch der Matthias sogar überrascht davon.
Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass der so offen ist. Ja, gut.
Hast du nicht manchmal schlechtes Gewissen? Boah, okay, du siehst deine Opfer nicht.
Ach was, der hat sich ernsthaft mit der Frage jetzt gerade auseinandergesetzt. Okay.
Du siehst deine Opfer nicht.
Halte ich jetzt nicht für eine gute Ausrede.
Krass.
Gute Voraussetzung, frag mal weiter.
Wenn man weiß, wie man seine Spuren verschleiern kann und dazu auf seine Sicherheit achtet, ist es sehr sicher sogar. Aber denkst du nicht manchmal auch an die Leute, die du abziehst?
Weil das eben immer so das schnelle Geld ist, ne?
Das hat er nochmal gesagt. Wie gesagt, da hat man keinen direkten Kontakt zu den Leuten. Da hat man auch kein schlechtes Gewissen. Zudem kriegen die Opfer meistens eine komplette Rückerstattung, entweder von der Bank oder von der Versicherung.
Aber das ist ja nicht alles. Ich meine, der Account ist weg. Zum Beispiel ein eBay-Account oder ein Mail-Account. Das erstattet dir überhaupt niemand, wenn jemand in deine persönlichen Daten reinsieht.
Auf die Frage, ob wir Angst haben müssen vor Hackern, sagt er: Nein, jeder sollte nur vorsichtig und mit klarem Verstand im Internet unterwegs sein. Sprich, keine komischen Downloads machen, aber manche Opfer haben leider das Pech und machen nichts falsch, haben im Shop bestellt und ein Hacker hackt die Datenbank. Da kann der Kunde nichts dafür, weil der Shopbetreiber kaum auf die Sicherheit achtet.
Das trifft's.
Und du nützt es dann aus. Genau, er nützt es aus. Nur nicht jeder Shop, der eine Sicherheitslücke hat, ist auch brauchbar. Und jetzt hat er mir eine Reihenfolge geschickt, was am besten geht. Kreditkarte geht am besten, dann Packstation, dann eBay, PayPal, an letzter Stelle Zalando und so weiter. Wobei es bei den Accounts auch viele verschiedene Varianten gibt und diese unterschiedliche Preise haben. Zum Beispiel, wenn man einen eBay-Account mit passender Sicherheitsabfrage hat. In der Szene ist Geld alles. Je mehr Geld man mit einem Account machen kann oder mit einer Methode, desto teurer ist diese auch. Okay. Ich glaube, ich habe es gecheckt.
Ihr hört die Frage bei PULS. Muss ich Angst vor Hackern haben? PULS-Reporter Michael Badlewski, der hat gerade einen Fraudler, einen Internetbetrüger im Hacker-Chat getroffen. Und der meinte gerade, eigentlich egal, wie vorsichtig wir uns so im Netz bewegen, wenn die Seiten, auf denen wir uns rumtreiben, Sicherheitslücken haben, dann kann es eigentlich jeden treffen. Und jetzt müssen wir langsam mal wieder zurück zu dir kommen, Michael, und zu deiner Hacker-Karriere. Wie geht's denn da so voran?
Oh, ich kann dir echt sagen, das war vielleicht anstrengend.
Hack me if you can.
Episode 3. Guten Freunden gibt man ein Phishing.
Was ich nach langen Recherchen, Gesprächen mit Programmierern und Telefonaten mit Sicherheitsfirmen gelernt habe, das Zauberwort für unseren Angriff heißt Social Engineering.
There is one link that is always the weakest. And that link is you.
Platt gesagt, ich hacke den Menschen. Ich gebe mich als jemand anders aus. Ich manipuliere meine Opfer so, dass sie mich schlussendlich in ihre Accounts lassen. Die größte Frage für mich, wie mache ich das? Es gibt leider nur eine einzige Option, die ich technisch überhaupt drauf habe. Es ist der absolute Billo-Trick. Eine Facebook-Phishing-Mail.
This is a easy way that hackers can gain access to your username and password on Facebook.
Phishing. Davor werden unsere Omas wahrscheinlich schon in der Apothekenumschau gewarnt. Nur auf Seiten gehen, denen man vertraut. Bla, bla. Sich den Absender anschauen. Bla, bla. Aber meine Phishing-Aktion wird besser. Persönlicher, raffinierter und fieser. Denn durch diverse Social Engineering-Ratgeber habe ich den Plan, wie ich Marvin und Christian jetzt rankriege.
It is a fake website that is disguised to look like Facebook. And when you put in your username and password, they've got your data.
Ich fange mit Christian an.
Was jetzt bleibt, ist die Euphorie für Neues.
Christian hat eine Band, die ist noch unbekannt und braucht das, was Bands am dringendsten brauchen. Neue Auftritte. Und das ist meine Chance. Ich erfinde einen Bandwettbewerb, den Band Battle Bayern. Ich sichere mir eine Domain dafür, gestalte eine extrem trashige Seite, aber das ist alles nicht so wichtig. Ich brauche eine seriöse E-Mail-Adresse und die habe ich jetzt. info@bandbattlebayern.de. Und dann geht's los.
Jetzt rufe ich gleich den Bandkollegen an vom Christian. Das ist, glaube ich, ganz gut, dass wir es über ihn machen. Aber ich brauche noch die richtige Story dazu. Also erstmal zum Beispiel, wie heiße ich denn? Ein typischer Booker-Name. Ich sag Thomas Peschke. Whatever.
Ich gehe nochmal in Gedanken durch, was ich alles erzählen will. Der Contest ist Ende Juli, andere Bands stehen auch schon fest. So ungefähr.
Das muss jetzt sitzen, weil das ist die einzige Chance, die wir jetzt haben. Also der Anruf muss sitzen.
Und jetzt nochmal kurz durchatmen.
Hallo, servus, hier ist der Thomas Peschke vom Band Battle Bayern. Das ist ein Nachwuchswettbewerb, der findet in München statt. Ich bin auf euch aufmerksam geworden. Ich spreche jetzt schon mit von Damian und Freunde, oder?
Am Telefon lasse ich jetzt ein bisschen den Booker raushängen. Ich spreche über eine Gage, den besonderen Veranstaltungsort und leite dann langsam und unauffällig das Gespräch auf unser Opfer Christian, den Sänger der Band.
Okay, was ist denn seine Handynummer? 5132, aha, aha. Okay, alles klar. Dann habe ich die Kontaktdaten. Ich würde jetzt, also wir haben schon diverse Bands angefragt. Ich würde es euch gerne nochmal zusammenschreiben in der Mail, dass ihr nochmal alle Infos habt. Bis dann, tschüss.
Nach dem Anruf geht's mir dann so.
Ah, es ist schäbig. Der arme Kerl, jetzt denkt er, dass sie halt so einen super Bandauftritt bekommen. Man muss echt einfach nur wissen, was die Leute wollen, was sie brauchen, was sie sich wünschen und ihnen das dann geben.
Aber zuerst mal kriegt Christian jetzt eine Mail von mir.
In dieser Mail haben wir jetzt noch ein Bild eingebaut, das ist der Link zu unserer Fake-Facebook-Seite. Und wenn er da draufklickt und sich einloggt, dann haben wir ihn.
Denn wenn er sich einloggt, dann wird sein Passwort mitprotokolliert.
Aber das schlechte Gewissen nimmt zu. Es ist fies.
Während ich so warte, knüpfe ich mir Marvin vor. Ich habe ja schon eine Facebook-Phishing-Seite, die funktioniert. Jetzt brauche ich bei Marvin aber noch die Story, mit der ich auch ihn auf diese Seite leiten könnte. Also geht alles nochmal von vorne los. In einer Facebook-Gruppe habe ich gesehen, dass Marvin sich für Foodsharing in seiner Region engagieren möchte.
Marvin möchte darüber informieren und aufklären und konkrete Projekte wie zum Beispiel gemeinsames Kochen mit geretteten Lebensmitteln ins Leben rufen.
Ich erstelle mir ein Fake-Profil auf Facebook. Diesmal heiße ich Tobias Huber. Ich freunde mich mit einem Café in seiner Stadt an. Dann haben wir wenigstens schon mal einen gemeinsamen Freund. Und dann like ich ein paar Sachen, die Marvin auch gefallen. Ich soll ihm ja auch sympathisch sein. Also, Containern, Foodsharing, FC Augsburg, Moop Mama. Jetzt will ich rein in Marvins Freundeskreis und sein Vertrauen gewinnen. Ich stelle eine Mitgliedsanfrage an die geschlossene Facebook-Gruppe, in der sich Marvin für Foodsharing engagiert.
Deine Beitrittsanfrage wurde bestätigt.
Schon mal einen Schritt weiter. Und jetzt poste ich in die Gruppe.
Neulich stand hier etwas von einem Projekt gegen Essensverschwendung und Lebensmittelrettung. Ich würde mich gerne beteiligen, an wen wende ich mich am besten.
Nach 3 Minuten eine neue Nachricht.
Servus, ich bin dein Ansprechpartner, falls du dich da beteiligen willst.
Strike. Ich gebe mich als jemand aus, der schon in vielen Städten Bayerns solche Lebensmittelprojekte durchgezogen hat.
So, es ist echt so, man verarscht echt die Leute. Das ist, bei Marvin tut es mir jetzt auch leid ein bisschen, weil der engagiert sich ja auch noch für so eine gute Sache. Es ist echt fies.
Und jetzt der Köder. Diesmal ist die Mail getarnt als Einladung zu einer geschlossenen Facebook-Gruppe, auf der Foodsharer diskutieren können. Aber der versteckte Link führt natürlich wieder zu unserer Phishing-Seite.
Viele Grüße von Tobias. Und jetzt müssen wir eigentlich warten.
Vor Hackern haben, wollen wir wissen hier bei PULS. Unser Reporter Michael versucht sich gerade selber mal als Hacker. Du hast deinen freiwilligen Opfern gerade Links zu Fake-Websites geschickt, mit denen du jetzt ihre Daten abfangen willst. Stichwort Phishing. Ich habe nur so ein bisschen das Gefühl, so ganz legal ist es nicht, was du da machst, oder?
Nee, also wirklich absolut nicht. Das ist richtig strafbar und man kann sogar sagen, zum Teil ist der Besitz bestimmter Programme sogar schon strafbar. Es gibt da den sogenannten Hacker-Paragraphen. Da gibt es nur eine Einschränkung, also für professionelle Sicherheitsfirmen, die mit der Software und diesem Programm dann die Sicherheit von Systemen oder Netzwerken testen wollen. Da gilt es nicht. Die können das schon verwenden, obwohl da oft wahnsinnig viel diskutiert wird, welche Programme jetzt erlaubt sind, welche nicht. Aber was Hackern normalerweise droht, das wollte ich vom Rechtsanwalt Burkhard Benneken wissen. Der vertritt nämlich ganz viele Hacker vor Gericht.
Also ich mache ausschließlich Strafsachen als Anwalt und habe fast täglich mittlerweile mit Hackern oder überhaupt mit Internetkriminalität zu tun. Ein Grund dafür, dass die Sachen so zugenommen haben im Strafrechtsbereich, ist sicherlich, dass die Polizei deutlich aufgerüstet hat in den letzten Jahren. Deutschland hatte in den Anfangszeiten des Internets fast gar nichts gegen die Kriminalität gemacht, hat das also regelrecht strafrechtlich verschlafen und da hat man jetzt in den letzten Jahren ganz deutlich nachgebessert. Kompetente Personen sitzen da mittlerweile beim BKA, teilweise auch selbst professionelle Hacker, die dort ihre Informationen den Strafverfolgungsbehörden jetzt mittlerweile zur Verfügung stellen und deshalb haben natürlich auch die Zahl der Strafsachen aus diesem Bereich ganz erheblich zugenommen.
Aber was für Strafen drohen denn, plakativ gesagt, wenn man hackt?
Da gibt es natürlich die ganze Bandbreite. Ne? Es gibt dann die eher kleineren Täter, wenn ich die mal so benennen darf, die Privatpersonen Schaden zufügen, der teilweise im Bereich von einigen 100 oder 1000 Euro liegt. Dort droht einem relativ wenig als Hacker. Es gibt aber auch die Profis, die international tätig sind, die dann teilweise auch gezielt Firmen angreifen und wo dann Schäden in die Millionenhöhe gehen. Dort greifen die Gerichte, wenn sie denn mal einen Täter überführen können, sehr hart durch. Dort kann es dann unter Umständen auch Gefängnisstrafen geben.
Und zwar richtig lange Gefängnisstrafen. Also es gibt Anonymous-Aktivisten, die wurden schon zu vielen Jahren verurteilt.
Okay, aber ich frage mich immer noch, wie die Polizei das macht, wie die Täter überhaupt aufgreift. Sind die so fit im Internet, dass die denen hinterherkommen?
Ja, das Klischee wäre so, nee, die haben gar keinen Plan eigentlich vom Internet. Aber ich habe auch für die Sendung jetzt die Polizei mal besucht. In München gibt es auch eine eigene Cybercrime-Abteilung. Und die Polizisten dort, die sind wirklich ganz selbstverständlich auch im Darknet. Die sind auch in den Foren, die wir vorher kennengelernt haben.
Aber der Betrüger, mit dem du dich vorhin unterhalten hast in diesem Hacker-Chat, der meinte doch, dass er sich eigentlich total sicher fühlt als Hacker.
Ja, er fühlt sich so und man muss auch dazu sagen, das haben mir die Polizisten auch gesagt, die Ermittlungen, die sind dann nicht einfach, weil die meisten Täter halt erstmal unbekannt sind. Und die Polizisten haben mir gesagt, ja, die Täter müssen schon oft einen Fehler machen, mal unachtsam sein und ein bisschen vielleicht zu viel über sich preisgeben, damit die Polizei die Spur aufnehmen kann. Beim Klienten vom Anwalt Burkhard Benneken waren die Ermittlungen aber vor 5 Jahren ungefähr war das, die Ermittlungen waren da relativ einfach. Das war damals der berühmte DJ Stolen.
Der berühmte DJ Stolen, von dem habe ich noch nie gehört.
Also DJ Stolen war der hier. Yo, what's up? It's your boy Roddy Darkchild Jerkins. Cracking it up with my favorite DJ, DJ Stolen.
DJ Stolen exclusive. DJ Stolen and Kashuk, cracking it up, baby. Let's go. Das klingt ganz schön gruselig, muss ich sagen. Das sind Songs von anderen jetzt, die DJ Stolen mit seiner Signatur versehen hat, oder?
Genau so ist es ja. Und dieser DJ Stolen, der hat sich wirklich ohne Scheiß vor 5 Jahren auf die Rechner von Justin Timberlake zum Beispiel oder Lady Gaga, Kesha und deren Managements gehackt. Der hat dann unveröffentlichte Songs und Demo-Versionen von deren Computer runtergeladen und sie veröffentlicht. Deswegen auch der Name. Also DJ er Stolen. Ist der DJ Stolen. Er hat dann manchmal auch mit sich handeln lassen. Also ich mache euch... tue ich nichts, wenn ihr mir dafür dann so ein Shoutout schickt.
Und Shoutout heißt sowas wie, hey, what's up, ich bin Lady Gaga und DJ Stolen ist der geilste.
Ganz genau, das ist ein Shoutout, genau, Kaline. Und das haben auch echt eine gemacht. Also bei dieser R&B-Truppe klingt es dann zum Beispiel so. You already know, man, it's your boys Rock City and we here kicking it with the number one DJ, DJ Stolen.
You already know who it is. Und wenn DJ Stolen dann so einen Shoutout bekommen hat, wie diesen, den wir gerade gehört haben, hat er die Stars dann wieder in Ruhe gelassen?
Teils, teils. Also viele der Songs, die er erbeutet hat, die hat er auch wirklich in einem Forum verkauft. Also du musst dir mal vorstellen, so eine noch nicht ganz fertige Lady Gaga Single, die ist ja auch einiges wert. Da gibt es genug Leute, die sowas kaufen möchten. Und es wurde aber noch viel härter. Er hat nämlich andere Stars auch erpresst. Kesha zum Beispiel, von ihrem Rechner hat er Nacktbilder gezogen. Und er hat ihr gesagt, hey, wenn du mir keinen Shoutout gibst, dann werde ich die Bilder veröffentlichen. Mhm. Und das hat er auch mindestens mit einem Bild von ihr auch gemacht. Das war damals ein riesiger Skandal.
Was ist denn das für ein Typ, dieser DJ Stolen?
Ja, DJ Stolen war damals 18 Jahre alt. Wahnsinn, oder?
Ja, total.
Kam aus Duisburg und er hat auch nicht wirklich viel Ahnung von Hacken gehabt. Er hat es mit Phishing-Mails probiert und es so dann auch in die Accounts geschafft.
Das heißt, er ist wirklich so das... typische Script-Kiddy.
Genau, ist er. Nur eben ein Script-Kiddy, das mit seinem Hack-Kumpel dann wegen 130 Verstößen gegen das Urhebergesetz und 98 Fälle von Datenausspähung vor Gericht gelandet ist.
Und was hat er dann bekommen für eine Strafe?
Er hat sogar Glück gehabt.
Bei DJ Stolen sind wir sehr, sehr milde davon gekommen, muss man sagen. Es waren natürlich auch noch so die Ursprünge der Internetkriminalität, die vor Gericht gelandet ist. Da hat es 1 Jahr, 6 Monate mit Bewährung damals gegeben, obwohl der Schaden bei der Plattenindustrie im Millionenbereich gelegen haben soll. Ja, es gab da mal eine Zahl von 10 bis 15 Millionen Euro, die amerikanischen Produzenten als Schaden genannt hatten. Wir hatten damals natürlich das Glück, dass mein Mandant DJ Stolen unter das Jugendstrafrecht fällt. Und da muss man natürlich sagen, sind die Strafen erheblich milder, als wenn man als erwachsener Täter verurteilt wird.
Wissen Sie, wie es DJ Stolen heute geht?
Ich habe jetzt seit einiger Zeit nichts mehr von ihm gehört. Nach meinem letzten Kenntnisstand hat er sich aber aus der Szene total verabschiedet, weil er halt eben auch aufgefallen war und unter Bewährung stand. Eins muss man sagen, DJ Stolen damals, das war schon ziemlich extrem. Er hat ja auch noch während des laufenden Strafverfahrens weitergehackt und es gab dann 2 Durchsuchungen und noch eine, glaube ich, eine Woche vor dem Gerichtstermin. Und das hat natürlich den Richter damals nicht gerade amüsiert. Er sagte, Mensch, die können ja auch gar nicht die Finger davon lassen. Andererseits sprach es natürlich auch so ein bisschen für seine jugendliche Naivität und letztlich ist er natürlich dann sehr gut davon gekommen.
Unter anderem auch, weil sein Anwalt Burkhard Benneken damals argumentiert hat, DJ Stolen sei hacksüchtig gewesen und er müsste viel, viel wichtiger eine Therapie machen.
Ja, damals vor 5 Jahren hat er erstmal gekriegt, was er wollte mit seinen Phishing-Attacken. Ein junger Typ aus Duisburg hat Popstars erpresst. Das ist schon irgendwie eine krasse Geschichte. Jetzt hören wir gleich mal, wie es denn bei dir so läuft, Michael, mit deinen Phishing-Attacken und ob du es tatsächlich schaffst, in die Facebook-Accounts deiner Opfer reinzukommen.
Hack me if you can.
Episode 4. Hack mich am Arsch.
Ich habe Christian und Marvin eine Falle gestellt. Beide haben eine Mail bekommen mit einem Link auf eine Fake-Facebook-Seite. Beide müssen einfach nur noch den Link klicken und sich anmelden. Dann habe ich ihre Passwörter. Aber das Warten macht mich fertig.
Ich weiß gar nicht, wie oft ich schon auf Refresh gedrückt habe. Bis jetzt hat sich kein einziger eingeloggt. Echt jetzt.
Keine Spur von Christian oder Marvin.
Ich habe keinen Bock, da jetzt zu scheitern. Vielleicht ist es auch echt doch gar nicht so einfach.
Es vergehen 12 Stunden. Aber dann. Am nächsten Morgen erscheint auf meinem Server eine neue Datei. Username.txt. Das heißt, jemand hat sich eingeloggt. Und zwar Marvin.
Yeah! Der hat's echt gemacht. Das gibt es nicht. Das Passwort ist der Hammer. Ist schon geil.
Ich fühle mich ziemlich euphorisch. Sogar kurz vor dem Größenwahn. Nur was ist eigentlich mit Christian? Ich Skype ihn an.
Komm schon.
Hallo.
Hast du irgendwas von uns mitbekommen?
Ja, ich kam mir nach ein paar Tagen ein bisschen verarscht vor.
Wieso?
Ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. Ich habe nicht gedacht, dass ihr mit der Band ankommt und mich damit irgendwie verarschen wollt oder reinlegen wollt.
Wie hast du es gemerkt?
Ich weiß nicht, ein Gig-Angebot in München für eine ziemlich unbekannte Band aus Unterfranken ist nicht so häufig. Deswegen habe ich dann irgendwann gedacht, stimmt halt irgendwas nicht.
Ach komm.
Dann bin ich auf die E-Mail-Adresse gegangen und habe gesehen, okay, info@bandbattlebayern.de. Mhm. Das war so eine 0815 schnell angelegte Seite, da habe ich mir schon gedacht, das ist ein Fake.
Alter!
Ich war übelst geschockt.
Wir haben das ja alles gemacht, um rauszufinden, ob wir Angst vor Hackern haben müssen.
Ich nicht.
Du glaubst, dir kann nichts passieren?
Doch, das schon, aber nicht von jemandem wie euch. Das muss schon jemand sein, der das professionell macht.
Okay, Christian hat mich da ziemlich auflaufen lassen. Aber Marvin ist auf meine Phishing-Seite reingefallen. Jetzt kenne ich sein Facebook-Passwort und unter einem Vorwand mache ich einen Termin mit ihm aus und fahre dahin. Kurz vor unserem Treffen bleibe ich noch eine Weile im Auto sitzen und versuche mich auf Marvins Facebook-Account einzuloggen.
Ist erstmal strange, irgendwie bei Facebook einen fremden Namen einzugeben, wenn man sich so einloggt. Ich will jetzt keinen Fehler machen. So, ich bin drin. Ah, was macht man jetzt als erstes mit einem fremden Facebook-Profil? Erstmal kurz die Nachrichten checken. Ah, Steffi wird mit dem Fahrrad kommen. Ich check als allererstes mal all seine Nachrichten nach anderen Passwörtern. Das ist tatsächlich ein Machtgefühl gerade. So, jetzt ändere ich das Passwort. Das letzte wurde vor einem Jahr geändert. Aktuelles Passwort muss ich eingeben. So, neue mache ich ganz einfaches. Und jetzt machen wir noch ein neues Profilbild. Mache ich einfach schnell ein Foto von mir.
So, Marvin hat jetzt keinen Zugriff mehr auf seinen Account und statt seinem Gesicht sieht man dort meine Fresse. Aber der Spuk ist für ihn gleich vorbei. Ich klingle bei ihm und zeige ihm, wie ich ihn gehackt habe.
Hast du dein Handy gerade da?
Dir an meinem Account was verändert, oder?
Weiß nicht.
Soll ich mich mal einloggen?
Ja.
Ja, geht nicht. Ich habe auch gerade eine E-Mail bekommen, dass mein Passwort geändert wurde.
Was ist das für ein Gefühl jetzt?
Boah, ich fühle mich ein bisschen unsicher. Ich würde fast sagen nackt.
Oh, ich merke gerade, ich bin immer noch eingeloggt. Ich könnte irgendeinen Scheiß von dir verbreiten. Ich meine, was ist das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst?
Irgendeinen rassistischen...
Ja. Okay, dann liken wir erstmal die NPD, oder?
Nein! Meine Freunde werden mich reihenweise entlassen.
Wie meistens sind wir denn draufgekommen?
Ja, wahrscheinlich irgendein dober Fehler, den ich irgendwie gemacht habe. Das heißt, öfter dieselben Passwörter benutzt zu haben oder zu einfaches Passwort benutzt zu haben.
Okay, nee, das war's nicht. Wir haben keine Passwörter erraten.
Okay.
Kannst du dich noch an Tobias Huber erinnern?
Ich dachte mir schon...
Es tut mir leid.
Ich dachte mir schon, da ist was falsch. Warst du das? Krass.
Das ist mies, oder? Yes. Also...
Verdammt mies. Also... Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, man darf auf jeden Fall nicht jedem glauben, der nur einen gemeinsamen Freund hat. Auch nicht auf jede Seite gehen, die man nicht kennt. Das passiert sicher öfter. Ja, mir jetzt so schnell nicht mehr.
Ich logge mich jetzt aus, okay?
Du bist ziemlich Hundling, weißt du?
Muss ich Angst vor Hackern haben? Diese Frage hat unseren Reporter Michael Badleski jetzt wochenlang begleitet. Am Ende hat er es tatsächlich geschafft, sich selbst in einen fremden Facebook-Account einzuhacken, haben wir gerade gehört. Ich hätte es wirklich nicht gedacht. Und ich weiß nicht genau, ob ich es Angst nennen würde, aber so ganz wohl ist mir nicht nach dieser Sendung, Michael. Muss ich Angst vor Hackern haben? Was ist deine Antwort?
Du, es geht mir genauso wie dir, glaube ich. Also ich habe auch so ein zwiegespaltenes Gefühl. Also ich muss auch mal klar sagen, eigentlich denke ich, müssen wir keine Angst haben. Uns muss halt einfach nur klar sein, dass es eine Horde von Betrügern da draußen gibt, die nur darauf warten, dass wir in ihre Falle tappen. Das meinte auch Matthias Ungetüm, der mir ja die Fraud-Szene gezeigt hat.
Ich würde gar nicht sagen, dass wir Angst vor den Hackern haben müssen. Wir müssen viel mehr Angst haben vor den Script-Kiddies. Dass diese ganze Maschinerie von dem Ganzen, dass sich das lohnt finanziell, dieses Abziehen von Leuten, das ist eher das Problem.
Und in so eine Maschinerie ist ja auch Diana gefallen, die auf einmal über ihre Accounts erpresst wurde. Und sie hat mir noch gesagt, sie findet es halt wichtig, dass man sich wirklich dagegen wehrt. Also zum Beispiel auch zur Polizei geht, wenn dir was passiert ist, damit dann auch ermittelt wird einfach.
Ich vermute einfach auch, dass viele Leute sich nicht melden. Und wenn die Leute das alles ignorieren, dann wird es nie weitergegeben. Und die, die hacken, die werden immer größer, die werden immer wie schlauer, immer wie besser. Und wir kämpfen gar nicht dagegen an. Wir löschen alles und lassen es unter den Tisch kehren und es wird nicht besser.
Aber man muss auch sagen, wenn wir Opfer von kriminellen Hackern werden, dann sind wir ja meistens nur ein Zufallsopfer. Also die haben es nicht persönlich auf uns abgesehen, sondern was die wollen, das ist einfach nur ein beliebiger Account.
Und zumindest ein bisschen können wir uns ja auch davor schützen. Also mit sicheren Passwörtern, die wir regelmäßig wechseln, durch genaues Hingucken, wo wir uns einloggen und damit können wir dann hoffentlich machen, dass uns nicht dasselbe passiert wie Marvin, der auf einer Fake-Seite landet.
Genau, glaube ich auch. Also wenn wir da vorsichtig sind, dann müssen wir keine Panik haben. Wobei ich auch sagen muss, jetzt kommt so dieser Zwiespalt raus, wenn ich ehrlich bin, also was die Sendung schon ausgelöst hat bei mir, dass ich relativ paranoid geworden bin. Also ich schaue jetzt schon immer, wer schreibt mir hier eigentlich eine Mail, was will der? Gibt es den wirklich? Also durch die Sendung vertraue ich wirklich weniger Leuten im Netz. Skepsis ist angebracht, gerade bei so Social Engineering Attacken. Also das ist gar nicht einfach, den Stand zu halten. Aber es ist halt sehr unwahrscheinlich, dass wir Normalos wirklich davon betroffen sind. Das Einzige ist noch, wenn sie es dann mal konkret auf dich abgesehen haben, dann kommst du da, glaube ich, nicht mehr raus. Und dann wird es richtig fies.
Tja, das wünschen wir natürlich niemandem von euch. Das war die Frage, muss ich Angst vor Hackern haben? Reporter Maike Badlewski.
Moderation Kaline Thüroff.
Co-Autorin Lisa Altmaier.
Redaktion Till Ottlitz und Helen Malich.
Audioproduktion Bene Wiesmeier, Axel Fischer, Neuschwander, Alex Brandt und Niki Schuster.
Und dann gibt es noch ein paar Herrschaften, die haben wir hier gar nicht in der Sendung gehört, aber die haben mir sehr weitergeholfen. Da möchte ich Danke sagen. Also danke Fabian, Jan, Ralf und Achim für diese ganze großartige Hilfe und die ganz vielen Gespräche.
Und ihr findet uns übrigens auch bei Facebook. Falls ihr diese Seite noch nicht kennt, auf facebook.com/diefrage, da halten euch unsere Reporter immer auf dem Laufenden, posten Bilder und Videos von den Recherchen. Manchmal suchen sie zum Beispiel auch Freiwillige, die wir hacken können. Und das Allerbeste ist, auf diefrage.de, da findet ihr die Frage auch als Fernsehdoku. Ab jetzt könnt ihr euch da auch angucken, wie Michael als Hacker so ausgesehen hat. Und damit sind wir raus. Kaline und Michael sagen Tschüss.
Servus. Disconnected.
Du bist eine Stimmung, ist gerade mal echt. Bist du wirklich aufgeregt gewesen oder was war das?
Ja, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, wer das da ist. Ich wollte da nicht aufliegen.
Oh, was soll denn da schon passieren? Das ist das Internet.